SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Lebenslang für Ratko Mladic. Der bosnisch-serbische General wird vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag schuldig gesprochen. Wie kommt das Urteil an bei den Muslimen in Bosnien und den Serben? Und was hat die Arbeit des Haager Kriegsverbrechertribunals in all den Jahren gebracht? Hat das Tribunal zur Versöhnung beigetragen? Wir fragen den einzigen Schweizer Richter, Stefan Trexel, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dann eine Brücke zurück in die Arbeitswelt. Wie Kranke oder Verunfallte einfacher den Weg zurückfinden sollen in ihren Job. Und ein Zimmer für Zärtlichkeit, und zwar im Gefängnis. Was die Häftlinge in der Haftanstalt Thorberg fordern, gibt es vereinzelt in der Schweiz. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Lebenslängliche Haft, genau das hatte die Anklage gefordert. Die Verteidigung dagegen, Freispruch oder maximal 15 Jahre Haft. Jetzt hat das Haager Kriegsverbrechertribunal entschieden, der bosnisch-serbische Ex-General Ratko Mladic ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Richter sehen in ihm einen der Hauptschuldigen für das Massaker in Srebrenica, bei dem vor 22 Jahren 8000 muslimische Männer und Knaben ermordet wurden. Elsbeth Gucker berichtet.
Weil der Angeklagte Ratko Mladic heute Morgen lautstark protestierte, ließ der Vorsitzende Richter Alfons Ody ihn aus dem Gerichtssaal entfernen und verlas die Zusammenfassung des Urteils ohne ihn. Ody listete schreckliche Verbrechen auf, die Mladic-Soldaten beim Stürmen von 15 bosnischen Dörfern angerichtet haben.
Many victims were killed. Circumstances were brutal. Those who tried to defend their homes were met with ruthless force. Mass executions occurred and some victims succumbed after being beaten.
Die Umstände waren grausam. Viele Bewohnerinnen und Bewohner wurden getötet, sagte der Richter. Wer sein Hab und Gut verteidigen wollte, wurde dafür gnadenlos gestraft. Es gab Massenexekutionen und zahlreiche Opfer erlagen ihren Verwundungen, nachdem sie geschlagen worden waren, so Richter Alfons Ody. Auch für das Massaker von Srebrenica ist Mladic nach dem Urteil der Richter einer der Hauptschuldigen. Genauso wie für die Beschießung von Sarajevo und die Geiselnahme der UNO-Blauhelme. Die Gräueltaten, für die Mladic als Kommandant der bosnisch-serbischen Streitkräfte verantwortlich sei, gehörten zum Schlimmsten, was Menschen einander antun könnten, sagte der Richter.
For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
Für die Richter gab es deshalb keine Zweifel, dass jemand, der für so viele schreckliche Verbrechen verantwortlich ist, eine lebenslange Strafe aussitzen muss.
Elsbeth Gucker. Und damit direkt nach Belgrad zu unserem langjährigen Osteuropa-Korrespondenten. Walter Müller, das Urteil ist ja noch keine halbe Stunde alt. Trotzdem die Frage, wie wird das Urteil lebenslang für Ratko Mladic ankommen in Bosnien und Serbien?
Also in Bosnien wird das sehr gut ankommen. Das Urteil lebenslängliche Haft entspricht den Erwartungen der Bevölkerung in der Föderation, also im muslimischen und katholischen Teil Bosnien-Herzegowinas. Denn Mladic ist für sie, die Muslime vor allem, aber auch die Kroaten, die Symbolfigur, respektive der Hauptschuldige für das Leiden, die Morde und die Kriegsverbrechen vor über 20 Jahren. Ganz anders ist die Stimmung jedoch in der Republika Srpska, im serbischen Teil Bosniens. Dort ist Mladic immer noch ein Held und der Völkermord wird dort auch verleugnet. Und ein Großteil der bosnisch-serbischen Bevölkerung empfindet das Urteil als ungerecht und das Haager Tribunal als antiserbisch. Aber das Interesse war auf allen Seiten sehr groß. Mehrere Fernsehsender haben die Urteilsveröffentlichung live übertragen.
Das Haager Tribunal beendet seine Tätigkeit Ende Jahr, deshalb der größere Blick in diesem Moment. Wie werden diesbezüglich die Urteile des Tribunals in der Region generell wahrgenommen?
Ja, die Urteile aus Den Haag werden immer widersprüchlich aufgenommen. Wenn zum Beispiel ein Serbe verurteilt wird, dann finden die Serben das ungerecht, die Kroaten aber gerecht. Und wenn ein Kroate verurteilt wird, ist es genau umgekehrt. Das heißt, schuld sind immer die anderen und die Täter oder auch die Täterstaaten haben das Haag-Tribunal eigentlich nie wirklich als Gericht akzeptiert, sondern immer nur unter großem internationalen Druck dann zugestimmt oder gehandelt.
Die Serben beklagen zum Beispiel, dass ihre Anführer zumeist schuldig gesprochen wurden und zum Beispiel Anführer der Kroaten oder Kosovo-Albaner freigekommen sind. Sie finden, das Haager Tribunal habe politisch und nicht juristisch entschieden. Was ist von diesen Vorwürfen zu halten?
Ja, das Tribunal hat insgesamt 161 Personen angeklagt. Davon wurden 83 verurteilt und 60 davon waren ethnische Serben. Der Vorwurf, das Gericht entscheide politisch, lässt sich jedoch nicht halten, denn dafür gibt es keine Beweise. Und es liegt in der Natur eines solchen Gerichts, dass Urteile umstritten sind. Allerdings ist es extrem störend, das betrifft vor allem das Verhältnis zum Kosovo, wenn Kosovo-Albaner freigesprochen werden, mangels Beweisen, mangels Zeugen, die bereit waren, auszusagen. Aber das lässt sich schlicht nicht ausmerzen.
Eine Hoffnung war ja, dass die Prozesse zur Versöhnung in der Region beitragen würden. Das ist auch aus Ihren Aussagen klar, das ist nicht wirklich gelungen. Warum eigentlich nicht?
Ja, wie soll ich sagen? Der Chefankläger Serge Brammers hat es immer betont, das Gericht, das Tribunal kann gar nicht Versöhnung schaffen. Das Gericht, das sammelt Fakten und fällt Urteile. Versöhnen können sich nur Nationen, Zivilgesellschaften, also die Staaten untereinander, oder Täter und Opfer, die können sich versöhnen. Aber anstatt dass diese Versöhnung angegangen wurde, verwenden die Politiker in allen Staaten die alten Geschichten, das Leiden, was in den 90er Jahren, aber auch während dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist, verwenden sie immer wieder zu eigenem Nutzen und um sich besser darzustellen gegenüber den anderen Staaten. Also auch hier wieder, die anderen sind schuld, aber nicht wir.
Zum Schluss noch ganz kurz, wie sinnvoll war es im Nachhinein, die Prozesse ins Ausland zu verlagern, statt sie dort vor Ort, wo der Bürgerkrieg war, zu führen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass Den Haag hier in der Region als sehr ferne wahrgenommen werden. Und auch wie Urteile von oben, also nicht von bei uns. Aber umgekehrt wäre es wohl sehr, sehr schwierig gewesen, diese Prozesse hier in den eigenen, in den Staaten des Westbalkans zu führen, wegen der Unabhängigkeit und wegen der Beeinflussung. Das sieht man jetzt besonders gut, weil Den Haag hat ja auch unterstützt, dass Kriegsverbrechergerichte oder Sondergerichte in Bosnien, Kroatien und in Serbien geschaffen werden. Diese funktionieren zum Teil, haben jedoch Schwierigkeiten und dort zeigt sich sehr stark, wie Richter, Staatsanwälte, aber auch Zeugen extrem unter Druck sind, wenn das Gericht, die Gerichtsverhandlungen im eigenen Lande stattfinden. Von dort her finde ich, ist es immer noch, also war es der bessere Entscheid, das Tribunal in Den Haag anzusiedeln.
Danke für Ihre Einschätzungen, Walter Müller aus Belgrad. Und mehr zum Urteil und der Arbeit des Kriegsverbrechertribunals dann um 13 Uhr im Tagesgespräch. Die weiteren Meldungen hat nun Daniela Püntener.
In Libanon hat Premierminister Saad Hariri seinen Rücktritt aufgeschoben. Er komme damit einer Bitte des libanesischen Staatschefs Michel Aoun nach, sagte Hariri in einer kurzen Ansprache in Beirut. Anfang Monat hatte Hariri von Saudi-Arabien aus seinen Rücktritt erklärt. Die Hintergründe dazu sind nach wie vor nicht klar. Staatschef Aoun hatte den Rücktritt aber nie akzeptiert. Gestern war Hariri dann nach Libanon zurückgekehrt. In Russland kann der Staat künftig ausländische Medien als ausländische Agenten kennzeichnen. Nach dem Unterhaus hat auch das Oberhaus dem Agentengesetz zugestimmt. Die Unterschrift von Präsident Wladimir Putin unter das Gesetz gilt als Formsache. Betroffen sind Medien, die vom Ausland finanziert werden. Außerhalb Russlands wurde das Gesetz scharf kritisiert. Dass Medien künftig als ausländische Agenten gelten sollen, könnte ihre Arbeit erschweren. Und auch der Menschenrechtsrat des russischen Präsidenten hatte das Gesetz kritisiert. Die USA erheben Strafzölle auf Oliven, die aus Spanien importiert werden. Als Grund gibt Handelsminister Wilbur Ross in einer Mitteilung an, dass Spanien die Oliven mit 7% subventioniere. Die Grenzbehörden würden nun angewiesen, von den Importeuren Sicherheitsleistungen einzukassieren. Die USA importierten laut dem Handelsministerium letztes Jahr Oliven im Wert von 70 Millionen Dollar aus Spanien. Der Bundesrat will den internationalen Handel mit Organen wirksamer bekämpfen. Neu soll Organhandel strafbar sein, der von Schweizern im Ausland verübt wird. Dies entspricht einem Übereinkommen des Europarats gegen den Handel mit menschlichen Organen. Bestraft wird, wer menschliche Organe unter Zwang entnimmt oder gegen Geld und damit Handel treibt. Auch das illegale Einpflanzen bei zahlungskräftigen Kunden wird unter Strafe gestellt. Damit sollen in erster Linie Organhändler und Chirurgen, die sich an diesen illegalen Praktiken beteiligen, bestraft werden. Der Bundesrat hat nun die Vernehmlassung dazu eröffnet. Die Kantone erhalten vom Bund künftig mehr Geld für die Nutzung der kantonalen Waffenplätze. Sie werden neu mit rund 18 Millionen Franken entschädigt, etwa 3 Millionen mehr als bisher. Mit der neuen Regelung würden alle kantonalen Waffenplätze gleich behandelt, schreibt der Bundesrat. Die Entschädigung der Kantone setzt sich aus einer Miete sowie Beiträgen für den Unterhalt der Waffenplätze zusammen. In Nidwalden bekommen die Mitglieder der Kantonsregierung nicht mehr Lohn. Das Kantonsparlament hat einen früheren Entscheid bestätigt und eine Lohnerhöhung abgelehnt. Mit der Lohnerhöhung hätten die Verwaltungsratshonorare kompensiert werden sollen, welche die Regierungsräte fortan vollumfänglich an die Staatskasse abliefern müssen. Die Regierung hatte dafür plädiert, dass den Regierungsräten 20% dieser Honorare zustehen sollten, unter anderem, weil ein Regierungsratspensum in der Regel 80% einer Vollzeitstelle betrage. Das Wetter. Am Nachmittag scheint die Sonne. Auch morgen bleibt es neben Wolkenfeldern ziemlich sonnig. Es ist mild, die Temperatur erreicht jeweils 10 bis 15 Grad, morgen lokal bis 18 Grad. In den Alpen bläst Föhn. Im Südtessin ziehen heute zeitweise Hochnebelfelder vorbei. Morgen ist es im Tessin mehrheitlich bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 12 Grad.
Wer ein Schleudertrauma erlitten hat, einen schweren Unfall erlebt hat oder an einer psychischen Krankheit leidet, hat es schwer, wieder in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Oft werden diese Leute ganz krank geschrieben, obwohl sie, zumindest teilweise, arbeiten könnten und das oft auch gerne tun würden. Eine bessere Information soll diesen Missstand beheben. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
Schauen, was Krankgeschriebene leisten können. Darauf basiert das ressourcenorientierte Eingliederungsprofil. Dieses Instrument mit dem sperrigen Namen sei ein Meilenstein, sagt Roland Müller, Direktor vom Schweizerischen Arbeitgeberverband.
Es wird dazu führen, so mindestens unsere Hoffnung, dass Arbeitsunfähigkeiten nicht mehr nur digital 0% oder 100% ausgeschrieben werden, sondern dass man eben auch die Leute sukzessive nach einem Ausfall, Arbeitsausfall, wieder an die Stelle zurückführen kann.
In der bisherigen Situation, wo es nur krank oder arbeitsfähig gibt, liegen die Positionen von Ärzten und Arbeitgebern oft weit auseinander. Die Ärzte setzen sich für das Wohl ihrer Patienten ein. Die Arbeitgeber haben auch den finanziellen Aspekt vor Augen und sind an einer raschen Rückkehr der Arbeitskraft ins Unternehmen interessiert. Sein neues Instrument bringe alle an einen runden Tisch. Das dafür nötige Formular lasse sich im Internet herunterladen, erklärt Martin Kaiser von Compasso.
Der Arbeitgeber setzt sich zusammen mit seinem Arbeitnehmer und sie bestimmen anhand eines Kriterienkatalogs, welche Anforderungen wichtig sind am Arbeitsplatz. Damit geht der Patient, der Arbeitnehmer zum Arzt. Der Arzt beurteilt, welche Fähigkeiten vorhanden sind, welche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind. Auf dieser Basis ist es möglich, einen ganz konkreten Plan der Rückkehr zu machen.
Die Patientin oder der Patient hält dieses Formular stets in den eigenen Händen. Die Daten liegen nicht auf einem Server. Deshalb sei der Datenschutz gewährleistet. Und das sei gerade bei psychischen Beeinträchtigungen entscheidend, sagt Hausarzt Alexander Minzer von der Schweizerischen Akademie für psychosomatische und psychosoziale Medizin.
Ich werde keine Informationen an den Arbeitgeber vermitteln, weil das darf ich schon gesetzeswegen nicht, wenn der Patient damit nicht einverstanden ist. Das kann ich nicht und darf ich nicht.
Auch die Gewerkschaften haben bei diesem neuen Instrument mitgearbeitet. Und der Bund, konkret das Bundesamt für Sozialversicherungen. Stefan Rittler, Leiter IV, hat dabei auch die nächste Revision der IV vor Augen. Da wird die Wiedereingliederung am Arbeitsplatz groß geschrieben.
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Invalidenversicherung sind wir sehr interessiert an Instrumenten, die dazu führen, dass die gesundheitliche Situation umfassend erfasst wird im Hinblick auf Ressourcen, im Idealfall natürlich, bevor überhaupt die Invalidenversicherung im Spiel ist.
Der Ball liegt nun vor allem bei den Arbeitgebern. Sie müssen dieses Formular für die Jobbeurteilung nun auch wirklich einsetzen.
Rendezvous, die weiteren Themen. Ist Sex ein Menschenrecht? Häftlinge im Gefängnis Thorberg verlangen ein Intimzimmer. Die lange Tradition der Schweiz vermitteln bei Kriegen und Konflikten. Jetzt sollen Friedensstifter aus Zürich die Welt in einen besseren Ort verwandeln. Und dieses Geld will ich nicht. Warum Christian Studer keine Wiedergutmachung will für seine Zeit als Verdingbub. Wenn in der Schweiz in Gefängnissen gestreikt wird, dann sind es meist die Wärter. Doch nun gibt es Streik im Berner Gefängnis Thorberg, und zwar verweigern die Häftlinge die Arbeit. Sie verlangen unter anderem ein sogenanntes Intimzimmer, um mit ihrer Partnerin dort Zeit zu verbringen. In anderen Schweizer Strafanstalten gibt es solche Kontaktzimmer bereits. Aber auch dort hat nicht jeder Insasse einen Anspruch darauf. Die Voraussetzungen für legalen Sex im Gefängnis sind streng. Ivan Santoro.
Seit einer Woche streiken rund 50 der 180 Häftlinge in der Berner Justizvollzugsanstalt Thorberg. Sie wollen mehr Lohn, besseres Essen und einen Begegnungsraum für intime Kontakte, sprich für Sex. Für Peter Zimmermann, Präsident der Organisation Reform 21, welche sich für die Rechte der Häftlinge einsetzt, ist diese Forderung kein Luxus, sondern ein Grundrecht.
Wenn man an einem Gefangenen über Monate, Jahre Sexualität entzieht, dann ist das nichts anderes als der weiße Folter.
Weiße Folter, also Folter, bei der man keine Spuren sieht. Strafvollzugsexperte Benjamin Brecker winkt ab. Er sieht hier kein Grundrecht verletzt.
Es gibt keinen Rechtsanspruch eines Insassen auf ein Beziehungszimmer.
Denn Haft bedeutet immer auch Einschränkung der persönlichen Freiheiten. Trotzdem aber ist Brecker dafür, dass Langzeitgefangene ihre Beziehung auch während der Haft leben können.
Das verhindert dann auch, dass die Sexualität dann eben im Untergrund der Anstalt ausgelebt wird, sei es mit anderen Insassen im Bereich der Dusche.
Von den 110 Schweizer Haftanstalten gibt es in deren 6 sogenannte Intimbesuchszimmer. Eines davon ist in der Zürcher Haftanstalt Pöschwies in Regensdorf. Bereits seit 22 Jahren kennt man in der größten geschlossenen Schweizer Haftanstalt für Männer ein sogenanntes Familienzimmer, wie Rebecca De Silva, Sprecherin des Zürcher Amtes für Justizvollzug, erklärt.
Diese Räumlichkeit sieht aus wie eine kleine Wohnung. Dort gibt es eine Kochecke, man kann Kaffee oder Tee machen, man kann sich Kuchen kommen lassen, den der Gefangene dann selbst bezahlt, den er aber im Vorfeld zum Beispiel bei der Bäckerei innerhalb der Pöschwies bestellen kann.
Familienalltag leben hinter Gefängnismauern sozusagen. Und dazu gehört eben auch ein Sexualleben. Deshalb gibt es in dieser Gefängniswohnung auch ein separates Schlafzimmer. Weil der Aufenthalt im Familienzimmer nicht überwacht wird, wird zuerst ganz genau abgeklärt, wer da mit wem hinein darf. Schwere Gewalttäter oder Vergewaltiger beispielsweise kommen nicht in Frage. Auch ausgeschlossen ist, dass ein Gefangener eine Prostituierte ins Gefängnis bestellt, um so zu schnellem Sex zu kommen, sagt Sprecherin De Silva.
Es dürfen nur Personen zu Besuch kommen, zu denen ein kontinuierlicher, langfristiger Kontakt besteht. Es müssen mehrere Besuche im Besucherraum stattgefunden haben, die alle gut gelaufen sind. Und der Insasse muss sich im Vollzug einwandfrei verhalten haben, damit er überhaupt eine Bewilligung erhält, das Familienzimmer nutzen zu dürfen.
Gerade mal 28 der insgesamt 400 Gefangenen in der Pöschwies können derzeit das Familienzimmer nutzen. Nur sie erfüllen alle strengen Kriterien. In der Strafanstalt Lenzburg mit etwa 200 Männern im geschlossenen Vollzug kennt man zwar einen Spielplatz für Familien, aber kein Kontaktzimmer. Laut Direktor Marcel Ruf ist dies derzeit kein Thema, nur schon aus Platzgründen. Ob man sich im Berner Gefängnis Thorberg wegen des Gefangenenprotestes überlegt, ein solches Kontakt- oder Familienzimmer einzurichten, lässt der Direktor offen. Denn wie gesagt, gesetzlich vorgeschrieben ist das nicht. Das Bundesgericht hält dazu lediglich fest, dass auch Inhaftierte das Recht auf Ehe haben. Das heißt, sie dürfen während der Haft heiraten. Das Sexualleben ist da aber nicht mit eingeschlossen.
Ivan Santoro. 10 Minuten vor 1. Unabhängig, verlässlich, neutral – das ist unser Image im Ausland. Und so ist die Schweiz auch immer wieder gefragt als Vermittlerin, wie kürzlich im Ukraine-Konflikt. Dieser Rolle als Friedensstifterin, sogar als Pionierin, wird die Schweiz jetzt wieder gerecht. An der ETH Zürich werden Menschen zu Friedensmediatoren ausgebildet, im weltweit einzigartigen Masterstudiengang dieser Art. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner berichtet.
Über 150 angehende Mediatorinnen und Mediatoren haben sich für die erste Durchführung des Masterstudiengangs bei der ETH Zürich gemeldet. 18 von ihnen sind schließlich aufgenommen worden und können nun ihre Ausbildung beginnen. Es sind Diplomatinnen und Experten aus Außenministerien, aber auch Vertreter internationaler Organisationen wie der UNO, sagt der zuständige ETH-Professor Andreas Wenger.
Sie kommen von überall her auf der Welt, alle Regionen, Asien, Afrika, der Mittlere Osten, Lateinamerika, Europa ist abgedeckt. Und diese Durchmischung ist nicht zuletzt daher wichtig, weil in diesem Weiterbildungsprogramm ja die Teilnehmenden, die alle eigentlich schon über gewisse Erfahrungen in der Mediation von internationalen Konflikten verfügen, ihre Erfahrungen und Hintergründe aktiv eben auch in den Lernprozess einbringen sollen.
Im 18-monatigen Studiengang erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Zürich verschiedene Facetten der Friedensmediation. Konfliktanalyse zum Beispiel, Kommunikation, Verhandlungstheorie oder was ein Friedensvertrag enthalten muss. In Rollenspielen werden schwierige Situationen geübt. Wie reagieren, wenn Gesprächspartner frustriert den Raum verlassen oder sogar aggressiv werden? Gemäß Andreas Wenger wird außerdem gegen Ende des Kurses ein mehrtägiger Mediationsprozess unter realistischen Bedingungen von A bis Z durchgespielt.
Mediatoren mit sehr viel Erfahrungen werden hier eben auch mitwirken. Wir bilden diese Brücke zwischen der Wissenschaft, der Theorie, den Konzeptuellen auf der einen Seite und den praktischen Erfahrungen aus Mediationsprozessen.
Als Dozenten sind auch Expertinnen des Schweizerischen Außendepartements EDA beteiligt. Das EDA hat den neuen Studiengang zusammen mit der ETH von Anfang an mitgestaltet. Und es kommt für einen Drittel des Gesamtbudgets von 5,5 Millionen Franken auf. Es sei im Interesse der Schweiz, dass es mehr professionelle Mediatoren auf der Welt gebe, sagt Nicole Providoli vom EDA.
Für die Schweiz ist die Professionalisierung der Mediation sehr wichtig. Wir wollen damit einen Beitrag leisten, damit Friedensabkommen eine nachhaltigere Wirkung haben. Und im Moment gibt es weltweit noch keinen solchen Lehrgang. Und die Schweiz und die ETH füllen hier eine Lücke.
Es mache Sinn, dass eine solche Ausbildung gerade in der Schweiz angeboten werde, so Nicole Providoli. Die Schweiz habe viel Erfahrung in der Friedensmediation und einen hervorragenden Ruf.
Wir sind neutral und wir betreiben keine Machtpolitik, was uns Vertrauen schafft und uns glaubwürdig erscheinen lässt. Und wir haben natürlich spezielle Expertise und Erfahrung im Friedensbereich, die wir einbringen.
Deshalb hat die Schweiz in den vergangenen Jahren über 30 Friedensprozesse in mehr als 20 Ländern begleitet. 2011 beispielsweise vermittelte die Schweiz erfolgreich bei der diplomatischen Krise zwischen Russland und Georgien und auch bei den Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC-Rebellen war die Schweiz maßgeblich beteiligt. Und nun soll der neue Studiengang der ETH Zürich dafür sorgen, dass der Welt die professionellen Friedensstifter nicht ausgehen. Denn sie seien wichtig, sagt ETH-Professor Andreas Wenger. Es brauche den internationalen Dialog in konfliktreichen Zeiten wie diesen.
Konflikte gehören zum menschlichen Leben. Aber das Ziel in diesem Programm und in der Mediation ist ja, dass sie eben auch friedlichem Wege beigelegt werden können.
Und so will die ETH mit ihrem Studiengang einen bedeutenden Beitrag leisten für eine friedlichere Welt.
Sie wurden auf Bauernhöfe verdingt, misshandelt, zwangssterilisiert, ohne Gerichtsurteil weggesperrt. Und das bis Anfang der 80er Jahre. Noch 12.000 bis 15.000 Menschen leben in der Schweiz, die Opfer von sogenannten fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen wurden. Bis jetzt haben aber nur etwa 3.400 von ihnen beim Bund ein Gesuch eingereicht, um einen Solidaritätsbeitrag zu bekommen. Viele Betroffene wissen offenbar gar nicht, dass sie Anrecht darauf hätten. Und dann gibt es die, die ganz bewusst sagen, ich will dieses Geld nicht. Inlandredaktor Peter Maurer hat in Bern einen solchen ehemaligen Verdingbuben getroffen.
Was für ein Name für einen, der in seiner Kindheit so viel Himmeltrauriges erlebt hat.
Himmelkriegeli. Und zwar, weil ich einfach gelacht habe, einfach weil ich sonniger war. Himmelkriegeli. Und das hat mir gut getan. Neben dem anderen, der eben nicht so gut war.
Das ist die Geschichte vom Himmelkriegeli. Von Christian Studer, Jahrgang 1947, geboren in Steffisburg, Berner Oberland. Der Vater hat gesoffen, weil es beruflich nicht vorwärts ging, hat geschlagen mit dem Hosengurt.
Er hat den Sentiro rausgezogen und ihm mit dem Sentiro gesalatet.
Die Mutter, immer wieder schwanger, 7 Kinder.
Die war komplett überfordert.
Depression. Einmal hat die Mutter den kleinen Kriegeli in der Januarkälte einfach in den Kaninchenstall getan. Ein Kind nicht einmal recht angezogen. Eine Nachbarin hat's gesehen, hat der Mutter gesagt.
Nimm doch den Christian nicht, den Kriegeli. Der friert ja. Nein, den nehme ich nicht ich. Weil er sonst schlägt der Vater nicht zu Tod.
Dann kam die Vormundschaftsbehörde. Die Studierkinder wurden verteilt in Heime zu Privaten. Es war ein grauer, regnerischer Tag, dieser 14. August 1957, als Christian Studer, der 10-Jährige, um 1:30 Uhr nachmittags einem Bauern im Gürbetal abgeliefert wurde. Das hat er nie vergessen. Verdingbub, Sündenbock.
Machen ist richtig, machen ist falsch. Ich war immer schuld. Alles, was ich gemacht habe, ist mir schuld. Man ist einfach schuld. Und ein Fotzuhung. Fotzuhung, ja.
Kein Mensch, ein Fotzuhung.
Toll war das, weil ich Angst hatte. Morgen auf Angst, am Abend ins Bett Angst. Angst, Angst und fertig.
Und immer wieder Prügel auf den Ranzen bekommen.
Versteckst du aufs Mal, oder?
Das Schlimmste aber war, sagt Studer heute, das Nicht-Dazugehören, das Alleinsein.
In der Stube hinten haben sie Weihnachten gefeiert. Und ich war wieder allein in der Küche draussen. Am Sonntagnachmittag, wenn sie Besuch hatten, musste man draussen sein. Sonst hat man nicht ich dazu gehört. Aber ich war meistens am Sonntag allein, mit den Hunden zusammen. Oder? Allein einfach.
Was macht ein kleiner Mensch, dem so etwas Ungeheures, Unmenschliches widerfährt?
Grennen. Grennen. Traurig sein. Ja, viel grennen. Viel grennen.
Studer ist seit 47 Jahren verheiratet, Vater von 2 erwachsenen, gefreuten Kindern, ist Großvater. Wann weint dieser bärtige Mann heute?
Wenn meine Grosskinder an der Musikschulzburg auf Geige spielen, Cello, singen, dann kann ich rennen. Freude. Freude, rennen.
Studer hat ein Leben lang gearbeitet. Bei den Bauern auf der Alp, bei einem Metzger, bei der Polizei, war Chauffeur und bei der Eisenbahn. Und Studer hat seine Kindheit verarbeitet, verwerchert, zusammen mit seiner Familie, seiner Frau.
Das ist natürlich eine goldige Frau. Und die hat alles gemacht. Die ist Bodenstation, die ist Lebensversicherung, die ist Mutter, die ist alles. Die ist alles für mich.
Margrit Studer schaut ihren Mann an und sagt bloß:
Irgendwie haben wir es geschafft, zusammen.
Studer, der Verdingbub von einst, will heute keine Entschädigung vom Bund.
Du kannst das Leid und das, was dir erfahren ist, nicht mit Geld abtöten. Das ist innen. Wir müssen nicht entschädigen. Du würdest es denen geben, wo es eben nicht gut geht. Ich bin gesund, zweg, ich könnte das auch brauchen. Aber es hat so viele Leute, die Kinder haben, die haben keine Arbeit, die Eltern, oder sie alleinerziehende Frauen. Und da muss ich sicher nicht Geld beziehen, wenn man einfach nicht mehr weiss, wie man den Kindern in der Schule einen Bleistift kaufen will, weil niemand mehr Geld hat.
Aber er hätte doch Anrecht auf diesen Solidaritätsbeitrag.
Ich habe mich nicht dafür. Ich habe mich nicht dafür. Ich habe das nicht.
Aber was will er dann, wenn er kein Geld will?
Es grüß sich. Es grüß sich, ein anständiges, guten Tag und merci vielmal, wenn man irgendeine Dienstleistung macht.
Studer sagt, er sei weiss Gott kein Frommer, aber er habe allen vergeben.
Man kann nicht doof sein, zu predigen, konfirmieren, Hochzeit in der Kirche, irgendwas alles, und nicht vergeben. Ich habe denen vergeben. Allen. Wir treffen uns vielleicht wieder, oder da weiss man ja nie. Himmel oben. Seht ihr Himmel, ja.
Eine Begegnung mit dem Verdingbuben von Peter Maurer. Die Frist für Solidaritätsbeitragsgesuche läuft übrigens Ende März 2018 ab. Punkt 1. Lebenslange Haft für den bosnisch-serbischen General, Ex-General Ratko Mladic. Ist es das gerechte, das richtige Urteil des Haager Kriegsverbrechertribunals? Das fragen wir im Tagesgespräch im ersten und vierten, den einzigen Schweizer Richter des Gerichts, nach den Schlagzeilen dieses Mittags, zum gleichen Thema mit Daniela Püntener.
Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat den bosnisch-serbischen Ex-General Ratko Mladic zu lebenslanger Haft verurteilt. Mladic wurde schuldig gesprochen, unter anderem wegen des Völkermords in Srebrenica. Es gilt als sicher, dass er gegen das Urteil Berufung einlegen wird. In Libanon hat Premierminister Saad Hariri seinen Rücktritt aufgeschoben. Er komme damit einer Bitte des libanesischen Staatschefs Michel Aoun nach, sagte Hariri in Beirut. In Russland kann der Staat künftig ausländische Medien als ausländische Agenten kennzeichnen. Nach dem Unterhaus hat auch das Oberhaus dem Agentengesetz zugestimmt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.